Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Le visage de leurs caras
d'Europe. Europe.
Europäische Ansichten.
Ein kleines Land im Rampenlicht.
Luxemburg. Das nette, kleine, süße Luxemburg. Das ist Uli Hoeneß als Land.
Aber wir sind doch zu klein, um alles auf unseren Schultern zu tragen.
In Luxemburg leben 500.000 Menschen. Davon sind 100.000 Banker und 400.000 Postboten.
Wir haben keinen Platz für Häuser, da haben wir nur Briefkasten.
Es ist nicht nur ein kleines Rädchen, was sich andersrum drehen muss. Es sind viele Rädchen, die sich andersrum drehen.
Wir haben immer gesagt, wir sind für Steuerwettbewerb. Ja. Da muss jeder dasselbe tun.
Gewinn und Gewissen. Luxemburg geht neue Wege. Eine Sendung von Tom Schimmick. Die Sicht ist schlecht. Nebel hängt über dem kleinen Flughafen. Nur die Werbeflächen in der Ankunftshalle leuchten hell. Vermögensverwalter versprechen tolle Performance, Versicherer volles Engagement. Die Société Européenne de Banque zeigt strahlende Menschen auf Skiern. Ihr Slogan: Enjoy your financial life. Keine Palmen, kein Strand. Der Bus gleitet an nieselgrauen Geschäftsvierteln vorbei. Funktionsarchitektur für Anwälte, Banker, Berater und Buchhalter. Luxemburg, das letzte Großherzogtum der Welt. Fläche 2586 Quadratkilometer, etwa so groß wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Im Norden die Ausläufer der Ardennen, im Süden das fruchtbare Gutland, wo auch das Erz liegt, das dem Land seinen ersten Boom bescherte: Eisen. Einwohnerzahl knapp 550.000, vergleichbar mit Essen oder Bremen. 45% sind Ausländer. Sie sind umworben, sie werden gebraucht. Amtssprachen Deutsch, Französisch und natürlich Letzeburgisch, Luxemburgisch.
Ich will von allem gelesen. Ich akzeptiere nicht, dass ein ganzes Land hier durch die Kacke gezogen wird, um europäischen und internationalen Niveau, aber dass man alle Guten dahinter gestaltet geben, wie wir Schmarotzer servieren. Das ist inakzeptabel.
7. November 2014. Premierminister Xavier Bettel ist empört. Er akzeptiere nicht, schimpft er, dass ein ganzes Land durch die Kacke gezogen wird.
Dass die Regierung knappst eine Woche am Amt.
Sein Land, Luxemburg, das er seit einem Jahr mit einer blau-rot-grünen Koalition regiert. Liberale, Sozialdemokraten und Grüne. Seine Minister stehen da wie vom Donner gerührt.
Hélas non, Nicolas, seule l'ampleur de l'évasion fiscale organisée par le Grand-Duché de Luxembourg.
A leak from this Luxembourg office of PricewaterhouseCoopers is exposing the Grand Duchy's most intimate tax secrets.
La periodística se basa en más de 540 documentos que corresponderían a acuerdos fiscales entre 2002 y 2000.
Steueroase Luxemburg. Wirklich ein ganz normales Geschäftsmodell?
Kurz zuvor war LuxLeaks geplatzt. Rund 80 Journalisten aus 26 Ländern hatten in einer konzertierten Aktion etwa 28.000 Seiten Geheimdokumente ausgewertet, die zeigen, wie äußerst flexibel, so hieß es, sich die großherzoglichen Steuerbehörden gegenüber Großkonzernen zeigen. In dem Papierberg 548 sogenannte Tax Rulings, mit denen das Finanzamt die Konstrukte der Steuerberater und die für ihre über 340 Kunden so erfreulichen finanziellen Folgen bestätigt und stempelt. Darunter Firmen wie Pepsi, IKEA und Federal Express, die Deutsche Bank und die Bayerische Landesbank, E.ON und Gazprom, AXA, Amazon und die Ärztekammer Westfalen-Lippe. Manche Firmen zahlen nicht einmal 1% Steuern.
Hallo?
Oh, hello, is that ICAP?
Sorry, yes?
My name is Rupert Neat, I'm a reporter from The Guardian.
Reporter aus aller Welt rasen durch die Stadt, klappern mit Briefkastendeckeln, drücken auf Klingelknöpfe.
Ja? Yeah.
Can I come and ask some questions?
Sorry, I don't give information.
Der britische Guardian etwa klingelt bei den Luxemburger Dependancen des Brokerhauses ICAP. Firmen, die laut der Dokumente hunderte Millionen Dollar an Zinsen aus den USA absaugen. ein kleines Büro über einem Briefmarkenladen, betreut von einer Servicefirma namens Intruma. Überraschung, der permanente Repräsentant von ICAP ist ein Holländer, der auch die Dutch Delta Finance vertritt, eine Firma, die Darlehen in Milliardenhöhe an E.ON-Töchter in der Welt vergibt. Es wirkt wie ein guter Deal. Den Unterlagen zufolge zahlten die Töchter Zinsen nach Luxemburg. Das minderte vor Ort ihre Steuerlast. Dutch Delta in Luxemburg verbuchte 130 Millionen Euro Zinseinnahmen im Jahr 2012 und zahlte dafür 1.575 Euro Steuern, 0,0012%.
Ich war noch nicht fertig. Sie sind noch nachher nicht fertig. Die kriegen doch die Wut. Ja, aber das notiert. Das notiert. Lass mich aber vielleicht ausschwätzen.
Am 14. November platzt Finanzminister Pierre Gramegna auf einer Pressekonferenz der Kragen.
Dann halt zu gestikulieren.
Als eine Journalistin während seiner Ausführungen zu früh die Hand zur Frage hebt.
Also ich war da zu lange Unfreundlichkeit, die agréable ist. Kann ich mein Resonant hier fertig machen? Merci. Merci.
Tags darauf paradiert wie immer ein einsamer Soldat vor dem großherzoglichen Palais im Zentrum von Luxemburg-Stadt. In schmucker Uniform mit weißen Handschuhen, das Gewehr schräg vor der Brust. Chinesische Touristen knipsen verzückt. Alles hier scheint so pittoresk, so schmuck, so alt und friedlich. Der Finanzminister residiert gleich um die Ecke, Rue de la Congrégation, in einem früheren Nonnenkloster. Es ist Samstag, doch im Ministerium herrscht Hochbetrieb. Ein Indiz für Krisenzeiten.
Das kann aber noch einen Moment dauern.
Guten Tag. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Wie geht's Ihnen?
Wunderbar.
Tatsächlich?
Ja. Tatsächlich. Ja. Ich bin kerngesund. Ich habe eine sehr schöne Familie. Ich habe Freunde. Ich lebe in einem tollen Land.
Der Minister mit den grauen Löckchen bemüht sich um Beherrschung. Er war Diplomat, dann Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, saß im Verwaltungsrat einer Bank, bei der Börse und der Frachtflugfirma Cargolux. Er kennt die Wirtschaft.
Ja, mein Name ist Pierre Gramegna. Ich bin Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg.
Für ihn ist das alles ein einziger Angriff.
Ja, es ist natürlich eine massive Attacke gegen Luxemburg gewesen. Ich will unterstreichen, dass es eine Attacke der Medien war.
Während sich die EU-Staaten, lobt er, bislang eher zurückhielten mit Kritik.
Auf der anderen Seite ist die Attacke natürlich auch da, um uns anzuspornen, das ganze Luxemburger Businessmodell zu hinterfragen. Nicht in Frage zu stellen, aber zu hinterfragen.
Der Unterschied ist ihm wichtig. Es soll bitte ein ganz behutsames Fragen sein, keines, das Standort und Geschäft ins Wanken bringen könnte. Doch warum eigentlich fühlt sich die neue Regierung so attackiert?
Ich glaube, eine Regierung muss sich verantwortlich fühlen für das, was ein Land in den letzten Jahrzehnten gemacht hat.
Die meisten Dokumente stammen aus den Jahren 2008 bis 2010. Da war Premier Jean-Claude Juncker noch im Amt, genau wie dessen Finanzminister und Parteifreund Luc Frieden. Der stieg im September 2014 zum Vize-Chairman der Deutschen Bank in London auf.
Dokumente wusste mir nicht. Punkt. Ich kann nicht 100-mal wiederholen. Ich wusste das nicht.
Man muss mit den Problemen eins werden, man muss Lösungen finden.
Oft schon hatte Luxemburg wegen seines Bankgeheimnisses und seiner Steuerdeals am Pranger gestanden, folgenlos. Juncker, ein Architekt des Finanzplatzes, war als neuer Chef der EU-Kommission gerade installiert. Daheim schien Überfälliges erledigt.
Wir haben vor einigen Wochen das Bankgeheimnis für Luxemburg de facto abgeschafft, per Gesetz.
LuxLeaks erwischte die Regierung kalt. Um mit den Problemen eins zu werden, ist es nicht einfach eine Schweinerei, dass Konzerne ihre Gewinne so lange in tausend Schachteln hin und her schieben können, bis sie darauf fast keine Steuern mehr zahlen? Dass so der Europäischen Union, Schätzungen zufolge, pro Jahr etwa 1 Billion Euro Steuern entgeht?
Das ist eine Frage, die man sehr ernst nehmen muss.
Er kaut sichtlich an dem undiplomatischen Kraftausdruck Schweinerei.
Ich würde das Wort, das Sie gebraucht haben, ganz bestimmt nicht anwenden. Denn die ganze Problematik ist mit der Globalisierung der Weltwirtschaft in Verbindung zu bringen.
Der Minister hat wieder Tritt gefasst.
Ich lasse mich nicht von diesen Attacken, sagen wir mal, intellektuell hier schwächen. Das kann man nicht tun, das soll man nicht tun. Einfach ist es nicht.
Er beugt sich vor. Er will es erklären.
Die Aktionäre fordern von ihrer Firma, dass sie so viel Geld wie möglich einbringen. Und das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und die Optimisierung ist bestimmt zu weit gegangen. Aber wenn man keine internationale Regelung fertigbringt, ja, dann kriegt man keinen Grund, um die Optimisierung zu stoppen. Das ist ein Fakt.
Seit Jahren wird an neuen Regeln gefeilt. Die OECD durchleuchte alles, sagt der Finanzminister. Da kämen bald konkrete Vorschläge.
Luxemburg arbeitet da mit und wird natürlich diese neuen Regeln einhalten.
Seine Botschaft: Die Strukturen sind nicht falsch, nur an den Details muss man arbeiten. Die Lehre vom Steuerwettbewerb der Staaten etwa. Eine wachsende Zahl von Kritikern sagt, die nützt nur den Konzernen. Sie spielen die Staaten gegeneinander aus. Gramegna ist ein Liberaler. Er widerspricht.
Nein, ich glaube, die Idee war nicht falsch, aber die Umsetzung, also es gab nicht genug Schranken und diese Schranken muss man jetzt erfinden.
Er wirkt jetzt fast ein wenig pikiert?
Nein, ärgern hilft nicht. Man muss verstehen, was geschehen ist. Aber die ganze geballte Kraft der Medien weltweit ist natürlich ein richtiger Tsunami und da muss man sich logischerweise jetzt ein bisschen Zeit nehmen.
Am Abend im Licht der Lampen wirkt das Zentrum der Stadt noch hübscher. Die Gassen und Brücken, die gewaltigen Mauern, die steile Schlucht des Flüsschens Alzette, hoch oben die Oberstadt, ganz unten der einst so arme Grund. Vor der Abtei Neumünster wartet eine Aussteigerin.
Je ne crois pas que tout le monde réalise l'ampleur du problème.
Ich glaube nicht, dass alle das Ausmaß des Problems begreifen. In Luxemburg redet man nicht über Steuervermeidung. Man stellt den Finanzplatz nicht in Frage. Das ist die größte Nichtdebatte. Man stellt keine Zusammenhänge her. Wir haben das einige Jahre versucht aufzubrechen, aber es ist ein Tabu.
Eine schlanke, dunkelhaarige Frau mit freundlichen Augen.
Je m'appelle Ana Luisa Teixeira.
Ich heiße Ana Luisa Teixeira. Ich bin in Portugal aufgewachsen. Mit 24 bin ich nach Frankreich gegangen und dann nach Luxemburg. Ich habe internationale Politik studiert. Viel Politik und auch ein bisschen Wirtschaft.
Ana Luisa, Anfang 40, gehörte zum Heer der Finanzdienstleister.
Effectivement, j'ai travaillé pour la banque dans le secteur des fonds d'investissement.
Ich habe für eine Bank gearbeitet, im Bereich Investmentfonds. Professionell war das eine schöne Erfahrung. Aber ich habe wenig Lust, sie zu wiederholen. Diese Arbeit hat eine Menge Vorzüge, vor allem finanzielle, aber menschlich kostet sie viel. Es gibt professionell sehr viel Druck und es ist unglaublich viel Geld im Spiel. Da muss man sich einfach fragen, wo kommt dieser Reichtum her? Wie ist er entstanden? Ich glaube, diese Fragen haben mich schließlich bewogen, dort wegzugehen.
Sie schüttelt den Kopf, lächelt fast ein wenig verlegen. Die astronomischen Profite kamen ihr absurd vor, sagt sie. Heute arbeitet sie für die Caritas im Bereich internationale Beziehungen. Da geht es auch um Finanzen, aber auf andere Weise. Man habe immer die Wahl, sagt sie. In Luxemburg sei Geld viel zu wichtig.
Es gibt eine Menge Geld in Luxemburg. Der Lebensstandard ist generell sehr hoch. Ich finde es auch nicht schlecht, den Bedürftigen etwas abzugeben. Aber man muss sich fragen, ob es gut ist, den Nächsten durchzufüttern, ohne die Gründe seiner Armut zu verstehen. Ohne die Strukturen zu durchbrechen, die seine Armut verursachen. Denn es ist ja oft die Politik, die sie verursacht.
Die Portugiesen sind die mit Abstand größte Einwanderergruppe in Luxemburg. Viele kamen vor über 50 Jahren als Gastarbeiter. Sie kam viel später als Studierte und ist trotz aller Widersprüche angekommen, hat eine Heimat gefunden.
Je me sens chez moi, oui.
Ja, ich fühle mich hier zu Hause. Ich will hier in Luxemburg mein Leben leben. Ich habe Lust zu bleiben.
J'ai envie de rester, oui. Ça, c'est clair.
Für die Ami, für die Reich, das Finitum am Champs des Frankreich. Tschüss nach Creme an der Chambre.
Mit Gott sei Dank sind ich doch nicht Mamba. Jeder schwätzt von der Krise. Spielen sie aber nicht so richtig. Vielleicht leid da doch um enger Analyse. Du hast die Ökonomie nicht gerade so wichtig. Ich werde schaut im Radio einen Hund. Wird mich enges besser belehrt. Der Präsident von der Chambre, die war drin. Aber die Sot, dass er sein Verhunger heiert.
Für die Armee, für die Reich, das Finitum am Champe des Frankreich. Geht tschüss nach Creme an der Chambre.
Wie Gott sei Dank sind ich doch nicht mehr.
Mars Klein, Steuerrezept für ein klein Vaterland. Wir wären ja diesmal fast gestorben. Fehlende industrielle Aufbaustoffe, hat der Steuerarzt gesagt. Besonders gefährlich der akute Eisenmangel im Steuerblut. Und so werden wir jetzt künstlich ernährt. Totale Fremdnutrition, sagt der Steuerarzt. Das lebenswichtige Salz im Tropf, damit sich das Geldwasser bindet. Sie kennen die chemische Formel. US-Dollar, Deutschmark, Chlor, Natrium. Das ist eine spezielle Fiskusvergebung, Finanzgesetzgebung, meine ich. Die steuertherapeutischen Fachbegriffe sind heutzutage schwierig. Also die nötigen Steuervorteile für das ausländische Kapital. Wir steuern unsere Staatsjacht bekanntlich am liebsten auf leichtem Steuerkurs. Werfen unsere Geldnetze ins seichte Wasser. Surfen, schürfen, schürfen im bequemsten Westwind. Und so schießen wegen der Steuervorteile bei uns die Banken ins Kraut. Nach dem Motto, jede Sitzgelegenheit demnächst eine Bank.
In Walfer, zwei Stationen vom Hauptbahnhof Richtung Norden, findet einmal im Jahr der Bücherdeeg, Luxemburgs Buchmesse, statt. Drei Hallen voller Literatur. Dazu ein imposantes Zelt, in dem die Schau jetzt eröffnet wird, in Gestalt einer akademischen Sitzung.
Wer kommt hier heute alles zu dieser Science Akademie?
Also der Großherzog. Und dann haben wir die Frau Ministerin, Kulturministerin. Und wir haben einige Abgeordnete, die auch hier hinkommen. Also schon der Rede wert.
Natürlich auch Bürgermeister und Oberbürgermeister. Und ein paar Schriftstellerinnen und Schriftsteller sollten auch nicht fehlen. Großherzog Henri tritt ein. Die korrekte, vollständige Anrede lautet: Seine königliche Hoheit Henri, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Prinz von Bourbon-Parma, Graf von Sayn, Königstein, Katzenellenbogen und Dietz, Burggraf von Hammerstein, Herr von Malberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg und Eppstein. Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig für republikanische Demokraten. Hier sagt man schlicht Altesse Royale, königliche Hoheit.
Herr Chambre-Präsident, Herr Präsident vom Conseil d'État, Madame Minister von der Kultur, die Damen und Herren Kollegen.
Reden werden gehalten auf Luxemburgisch. Deutsche Grammatik mit eingestreuten französischen Vokabeln, dazu ein flämisch klingender Singsang. Linguistisch eine moselfränkische Sprachvariante, tatsächlich ein Stück Identität.
An der Wahl für Anthologie von diesem Jahr geht es um ein paar Kollegen, die sich an einem Bistro am Mulls gestartet.
Der Empfang mit Händeschütteln und Küsschen, mit Schnittchen und feinperligem Cremant. Man kennt sich in Luxemburg, der Staat ist ein Dorf. Der Großherzog parliert mitten im Raum mit anderen Würdenträgern. Die Menge stockt, traut sich nicht recht vorbei. Der Kellner mit den Canapés steht reglos am Rand, steif, unbeachtet.
Unsere großherzogliche Familie ist sehr beliebt und die sind sehr sympathisch. Jetzt, da ich Ministerin bin, begleite ich sie ja oft, ja, aber die sind, interessieren sich für so viel, sind sehr offen. Ich muss sagen, das finden wir toll. Sie sind sehr nah zum Volk. Es ist schön, ist eine große Familie.
Maggie Nagel, die Madame Ministre von der Kultur, ist eine imposante Erscheinung. Braun gebrannt, schwarz gekleidet, mit weißer Mähne. Nur gerade macht es ihr nicht so viel Freude zu regieren.
Ich finde es sehr schade, dass jetzt über Luxemburg so gesprochen wird. Ne? Dann müssten wir auch über andere Länder sprechen. Es sind immer dieselben, die, natürlich, natürlich. Ja, und jeder hat es ja auch in anderen Ländern so gewollt. Ne?
LuxLeaks lässt selbst den süffigen Cremant ein wenig bitter schmecken. Thomas Schoß, Chefredakteur des Verlags Guy Binsfeld, steht zwei Tischchen weiter.
Es ist auch vielleicht einfach immer dieses komische Gemisch an Einflüssen. Ne? In Luxemburg gibt es dann doch diese katholische Tradition, dann auch diesen Geldadel und so eine Profilneurose. Wer sind wir? Das ist eine quälende Frage für die Luxemburger. Ne?
Das komische Gemisch. Der Luxemburger, heißt es, guckt gern deutsche Bundesliga und speist französisch. Schoß kommt lässig daher, seine Mutter ist Dänin. Das, sagt er, sei ja angeblich das glücklichste Volk Europas.
Genau, und die Luxemburger, die kriegen es vielleicht nicht hin, so glücklich zu sein, aber sie kriegen es dann wenigstens hin, erfolgreich zu sein, weil sie sich sagen, sie haben die Wahl zwischen aufgegessen werden oder zwischen vergessen werden oder zwischen verschwinden und die Hebel, die sie nun mal anwenden können, weil sie klein sind, zu bedienen, um ihre eigene Geschichte zu schreiben und auf ihre Weise erfolgreich zu werden. Und das ist natürlich sehr schwer für große Länder zu verstehen.
Das sagen sie gerne hier. Keiner versteht uns.
Weil man kennt und liebt die Nachbarn, die Deutschen, die Franzosen. Sie sind Teil von uns, aber sie werden uns nie verstehen. Weil sie sind die großen Brüder, ne? Und wir haben viel von ihnen mitbekommen, aber wir wissen auch genau, wir sind dazwischen gequetscht wie so ein eingeklemmter Schuh. Und wir müssen unser Ding machen.
Erfolgreich sein, ihr Ding machen. Die bessere Gesellschaft des Landes versteht sich, so scheint es, schon länger darauf. Die Autorin Josiane Weber hat dazu just ein imposantes Werk geschrieben, reich bebildert, dick und schwer wie ein Telefonbuch. Familien der Oberschicht in Luxemburg. Über Erziehung, Heiratsstrategien, Gesellschaftsleben, über Machtausübung in Wirtschaft und Politik. Es fing mit ein paar alten Briefen an.
Und diese Briefe haben mich so fasziniert, dass ich mich mit dieser Welt beschäftigt habe, zuerst mit den Mädchen und Frauen. Ich habe gedacht, das kann nicht so sein, dass die ohne Bildung sind, dass die dumm sind, dass die einfach ohne ihren Willen verheiratet werden.
Frau Weber hat sich vor allem die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts angeguckt, die Zeit der späten und schnellen Industrialisierung Luxemburgs. Die Oberschicht führte damals ein opulentes Leben, oft mit Stadthaus und Schlösschen auf dem Lande.
Wie sind sie reich geworden? Ja, sie sind reich geworden zuerst einmal durch den Grundbesitz. Denn um überhaupt diese Eisenindustrie zum Beispiel zu beginnen, brauchte man viel Grundbesitz. Man brauchte also Wälder und so weiter. Das heißt, die Familien, die kamen nicht aus dem Nichts, sondern das war schon eine Vorbereitung aus dem 18. Jahrhundert. Es gab kaum Aufsteiger, das muss man sagen.
Sie blieben unter sich, die guten Familien. Die Jagd, die Kultur, die Geselligkeit, sie dienten auch der Distinktion, der Abgrenzung. Man war nicht so reich wie die Oberschicht in Berlin oder Paris, aber doch sehr wohlhabend. Fasziniert, sagt Frau Weber, habe sie vor allem, wie findig die alte Wirtschaftselite in die neue Zeit schritt.
Wie die das innerfamiliär aufgebaut haben, also wie dieser Kapitalismus zwischen 1830 und 1870 wirklich von den Familien ausging.
Und heute ist das Kapital international. Auch in der Politik spielt die Oberschicht keine große Rolle mehr. Der Vater des konservativen Jean-Claude Juncker war ein Hüttenwerkspolizist.
Wir haben natürlich noch ein paar sehr große Anwaltskanzleien, die sich also jetzt auch mit den Finanzen abgeben und viele Fonds und ja, was weiß ich, da alles verwalten. Ich meine, die haben auch, ich weiß nicht, 1000 Beschäftigte oder so, die für sie arbeiten, also diese sogenannten Tricks da ausfindig machen müssen. Diese ganzen Verschachtelungen so mit den Firmen.
Früher hieß es, Luxemburg werde von einem Dreigestirn regiert, der Christlich-Sozialen Volkspartei, der Katholischen Kirche und der Zeitung Luxemburger Wort. Die führenden Herren trafen sich zu Kamingesprächen. Noch immer werden die Priester hier vom Staat bezahlt, doch das Dreigestirn ist längst verblasst.
Und die Angst vor den Intellektuellen damals, die hat sich nicht bezahlt gemacht. Das war kurz nach 68 und Luxemburg war sehr konservativ. Und die hatten wirklich, wir haben darüber gewitzelt, aber es war ein bisschen so Angst, dass dann die Steine der Altstadt ausgebuddelt würden von den Studenten. Und ja, das schöne alte Luxemburg da ein bisschen was abbekäme von neuen Strömungen.
Der Schriftsteller Nico Hellminger, 61 Jahre alt, trägt fast immer einen Hut. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie im Süden. Der Vater malochte im Stahlwerk. Im Süden, sagt er, ist die Mischkultur schon viel älter. Die ersten Italiener kamen um 1900, später die Portugiesen und Polen. Der Süden war schon lange international, bevor die Stadt Luxemburg es wurde, durch Banker, Berater und die Eurokraten.
Ein Versäumnis zum Beispiel Anfang der 70er Jahre, als die Banken ins Land kamen. Da hat man versäumt, mit dem Geld das Wissen ins Land zu holen.
1973 ging Hellminger fort und lebte 30 Jahre im Ausland. Seit 10 Jahren ist er wieder zurück. LuxLeaks war überfällig, sagt er.
Der Schaden ist groß, kein Zweifel. Das unterschreibe ich. Und ich denke, dass es auch richtig war, dass das jetzt auch in diesem Maße bekannt wurde. Weil auch die Luxemburger selber sind ja nicht froh darüber. Die zahlen ja nicht nur 1% oder sogar noch weniger Steuern. Da geht es doch bis, wenn sie mehr verdienen, 45%.
All diese Tricks, glaubt er, haben das Land viel reicher gemacht. Die meisten haben einfach mitgemacht.
Ja, das kennt man ja. Es gibt Leute, die sich dann ärgern, so, aber das sind dann Stammtischgespräche. Aber wirklich ernste Kritik, da waren sie dann doch zu gutgläubig. Und man weiß ja auch, dass Herr Juncker doch hier sehr oft wiedergewählt wurde.
Hat Luxemburg ein Gewissen?
Ob ich das Gewissen nennen kann, weiß ich nicht. Das ist vielleicht nicht das Wort.
Was würde sein Vater sagen?
Der würde sich zu Tode ärgern, ja, als wenn er nicht tot wäre. Er war Arbeiter und eher linksgerichtet, ganz klar. Ja.
Es ranken hier die schlanken Banken, die sich um die Euro-Dollars zanken, welche dauernd wanken und schwanken. Und die Bankensteuern stützen unseren kranken Franken. Und keiner im Land fragt, wie lang halten die Bankenplanken, auf denen wir Überschuss tanken. Möglich ist, die Banken zeigen uns demnächst ihren Blanken, wenn ihre Gewinne sanken. Bei so viel Geld gerate ich immer ins Reimen. Und sind wir auch krank, uns geht es gut. Sind wir auch blank, wir haben Mut. Wir tun, was wir können, verkaufen den Platz, den schmalen, dünnen. Alles Fremde, das Geld bringt, ist hier geheuer. Bei uns ist guter Rat ganz einfach Steuer.
Fuck the birds, I'm in Luxembourg for the box and words. You must have heard 4-eye, 2-eye, the lab when we bust the verse. You learn to love or love to learn, discerning from a dusty urn. We burn the herbs, head nodding like Thunderbirds. Puppet nerds, sky get them what a curse. And no mother earth, brother, uncle world.
Luxembourg. Endstation Luxembourg. Terminus du train.
Hauptbahnhof Luxemburg. Jeden Morgen rollen die Züge im Minutentakt ein. Aus Arlon und Trier, selbst aus Paris, Straßburg und Brüssel. Die 10 Bahngleise sind voll belegt. An die 150.000 Pendler strömen täglich in das kleine Land. Vom Zentrum sind es 15 Kilometer bis zum nächsten Grenzübergang nach Frankreich, 18 nach Belgien, 23 nach Deutschland. Über alle Einfallstraßen wälzen sich Autokolonnen. Man fürchtet den Verkehrsinfarkt. Vor dem Bahnhof dutzendweise Busse, startbereit, um die Pendler in ihre Büroviertel zu schaffen. Zu den Banken, Versicherungen, den Anwaltskanzleien und zu den Big Four, den Luxemburger Filialen der großen Unternehmensberatungskonzerne PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte und Ernst & Young. Die Lotsen im weltweiten Optimierungssystem, wie man sagt. In Luxemburg sind sie sehr präsent, mit weit über 6000 Mitarbeitern. Auf der Buslinie 1A steht Ernst & Young. Die Linie 26 hat seit September eine neue Haltestelle am frisch bezogenen neuen Hauptquartier von PricewaterhouseCoopers, Crystal Park Nummer 2. Das Hauptquartier des neuen Luxemburg aber ist der Kirchberg. Voran leuchten die beiden goldenen Türme des Europäischen Gerichtshofs, auch Europas Rechnungshof, die Europäische Investitionsbank und Dienststellen der Europäischen Kommission haben hier ihren Sitz. Dahinter Firmen, Banken, Firmen, Banken. Noch immer drehen sich hier die Kräne, entstehen immer neue Bürogebäude.
Mein Name ist Philipp von Restorff, ich bin Head of Communication von der Luxemburger Bankenvereinigung.
Philipp Maximilian von Restorff empfängt im House of Finance, wo der Bankenverband, die Vereinigung der Fondsindustrie und diverse andere Finanzverbände residieren. Der Saal Paris ist ein imposanter Konferenzraum mit viel Elektronik. In der Ecke eine frisch gewachste Grünpflanze.
Darf ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen?
Die von Restorffs stammen aus Mecklenburg, verarmter Landadel, erklärt der Head of Communications. Mit 4 Jahren kam er hierher, Vater war Bankier, Sohn ging auf die Europaschule, studierte in Brüssel, arbeitete in der Schweiz und in Berlin, gründete dann in Luxemburg seine Familie. Er hat sich seinen jugendlichen Charme bewahrt.
Ich bin jetzt richtiger Europäer.
Das von der Fondsindustrie verwaltete Vermögen überstieg im September 2014 den Wert von 3 Billionen Euro. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen und alle sind schwarz.
Was die Investmentfonds anbelangt, hatten wir in den 80er Jahren diesen First Mover Advantage.
Auf Deutsch klingt das arg schwerfällig. Der Vorteil dessen, der sich zuerst bewegt.
Ja.
Klingt gut.
Ihr habt immer diese schönen Wörter. Ist auch so, ja.
An die 150 Banken drängen sich mit Töchtern oder Niederlassungen hier, die zusammen Assets von 742 Milliarden Euro verwalten. 33 Banken, der größte Batzen, stammen übrigens aus Deutschland. Uns, sagt der Bankenmann, ist wichtig, dass wir gleiche Spielregeln haben.
Dass wir ein Level Playing Field haben.
Weltweit. Lösungen, die für alle gelten. 2013 haben die hiesigen Banken 300 Millionen investiert. Für Updates und Fortbildungen, sagt er. Und nun kommt er, der automatische Informationsaustausch, die Info ans heimische Finanzamt.
Transparenz ist das neue Schlagwort.
Nur ein paar Schritte über die Rue Erasme residiert von Restorffs ehemaliger Chef. Wer die offizielle Version des Standortes Luxemburg hören will, wird zu Jean-Jacques Rommes geschickt. Dem langjährigen Boss des Bankenverbandes und nun des Unternehmerverbandes. Wir sitzen noch nicht, da legt er schon los.
Also, wir sind ja das reichste Land, GDP per capita, ich weiß nicht wo, weltweit. Das kommt alles daher. Sie erarbeiten ein GDP am Tag mit vielen Leuten aus Trier und Arlon und Dinoren und bis Pont-à-Mousson und was weiß ich alles. Und dann reisen die abends nach Hause. Und dann nehmen sie die Kapital, die sie dann nachts haben und dividieren das, was die anderen produziert haben. Und diese, die da schlafen, sind dann die reichsten Bürger der Welt. Ja?
Wir sind sehr klein, sagt er. Wir müssen alles exportieren.
Beispiel Luxemburg war der größte Stahlproduzent Europas. Also nicht nur proportional, sondern wirklich. Und diesen Stahl haben wir natürlich nicht selbst verbaut. Luxemburg unterhält heute das größte private Satellitenunternehmen des Planeten. Und diese Satelliten hängen nicht über Luxemburg. Luxemburg ist ein sehr wichtiger Reifenproduzent, Lastwagenreifenproduzent. Und diese Lastwagen fahren nicht in Luxemburg.
Außer zum Tanken, weil in Luxemburg auch die Spritsteuer niedrig sind. Der Tanktourismus aus den Nachbarstaaten ist enorm. Aber das war gerade gar nicht der Punkt.
Also was auch immer wir machen, und das natürlich auch bei den Finanzdienstleistungen, das machen wir zum Export.
Also locke man Firmen an, die über ganz Europa aktiv sein wollen, Firmen wie Amazon. Die ja gar nicht primär wegen der Steuer kämen, sondern wegen anderer Standortbedingungen, sagt der fröhliche Herr Rommes.
Und diese wollen wir hier haben. Das wollen wir tun. Das ist unser Geschäftsmodell.
Die verschachtelten Firmenkonstrukte, die Steuervorteile, findet er solche Praktiken korrekt?
Auf jeden Fall. Also das machen alle. Jeder versucht, die Bedingungen zu schaffen, um Unternehmen anzuziehen.
Das machen alle. Standardantwort 1.
Jedes Land versucht, mit seinen Steuerbedingungen den Unternehmen es möglichst gerecht zu machen.
Doch schadet es nicht am Ende allen, wenn es Konzernen mit Hilfe bestimmter Staaten gelingt, ihre Gewinne fast auf null zu rechnen?
Also da gibt es jetzt eine lange Antwort, aber ich beginne mal mit der kurzen Version. Ja.
Überraschung. Dann kommt der lange Part.
Man muss aber natürlich das im Detail auch sehen.
Die Details. Erstens, die Presse bauscht ganz extreme Fälle auf. Zweitens, das Ganze ist völlig legal und für die Unternehmen auch völlig normal. Drittens, dahinter steckt immer ein internationales System.
Diese Konstruktionen, die sind nicht von der Luxemburger Steuerbehörde erfunden, sondern die sind von sehr, sehr schlauen Steuerberatern erfunden. Und am Ende kommt das dann dabei heraus und die Staaten können dann alle, auch der Luxemburger Staat, oft nur staunen.
Aber ein bisschen stolz wirkt er auch auf Luxemburgs clevere Schlupflochsucher.
Ja, und diese Berater verdienen Geld, das hat einen gewissen Wert für unsere Wirtschaft hier. Das muss man ja erst einmal können.
Glaubt er noch an den Steuerwettbewerb? Rommes wackelt mit dem Kopf. Er diskutiert mit sich selbst. Der Gedanke, dass wir in einem gemeinsamen europäischen Markt, in einer Wirtschafts- und Währungsunion auch steuerlich zusammenwachsen sollten, sei durchaus nicht unlogisch, räumt er ein. Doch dann schüttelt es ihn wieder.
Das Gegenargument ist, dass Staaten sich gerne so viel Geld nehmen, wie nur irgend möglich. Das heißt, je mehr sie kriegen, desto mehr nehmen sie und verstaatlichen Teile des wirtschaftlichen Schaffens.
Eine kleine Provokation muss sein. Wer außer der Tea Party und ein paar versprengten Neoliberalen hat heute noch eine derart staatsfeindliche Haltung? Nach dem demokratischen Verständnis sollte der Staat Garant unseres Gemeinwohls sein. Jetzt zwingen Sie mich, stöhnt der Arbeitgeberpräsident.
Der Staat ist natürlich nicht das Böse, aber der Staat ist auch nicht das Gute.
Luxemburg, ein Opfer ewiger Missverständnisse, wie früher beim Bankgeheimnis? Rommes erzählt, er habe einmal im Bundestag in Berlin gesessen. Diese Abgeordneten.
Sie wissen nichts und reden, als wüssten sie alles.
Die Deutschen würden Luxemburg ja immer etwas herablassend behandeln, wie einen Zwerg.
Das ist ungefähr so, als würden wir andauernd vom Koloss reden, der neben uns da liegt. Ja.
Der Verbandschef bringt den Besucher zum Aufzug, von dem aus man auf den grauen Kirchberg gucken kann. Er klopft auf einen Stahlträger und gluckert zufrieden.
Ja, dieses Gebäude hier, das ist Stahl und Glas. Und auch das ist Luxemburg. Das ist kein Zufall, dass es so gebaut ist.
Verzeiht, wann ich da wege tun, verzeiht, wo nicht mein Schuld, da dich du bei dem anderen sollst, da tut den Zufall wollt. Aber wann ich auch mit ihm geschwad, muss in der Hefle sinn, wir war zu manns zu trauen, dann a Gläscher loszugehen.
Nico Häminger, Ballade von den Brücken. Gesehen hab ich's und danach auch gelesen. Luxemburg hat viele Brücken. Erst musst du rüber, bist du brauchbar, so lass dich schmücken. Und wisse, auf Brücken bist du immer oben. Da geht's lang, in die Stadt, über das faule Wasser, nach oben. Dummes Huhn im Kreis, auf Körnerjagd, natürlich wirst du reich und nicht gefragt, wer da den Todessalto übt.
Hallo? Gegen halb sechs wird dann der Kulturkalender vom Mordens, das ist den 18. November in der Reise. In dazwischen schwätzen wir noch ein bisschen über Lachsleaks, und ich bin noch heute zwei Gäste hier am Studio, die aber nicht...
Bei Radio ARA in der Rue de la Boucherie läuft am späten Nachmittag die Sendung Bistro. Die Studiotür steht offen, da sitzt ein fröhlicher älterer Herr am Mikrofon, schiebt mit routinierten Fingern die Regler, er will über Lachsleaks reden. Robert Garcia, den alle nur Roga nennen, war in einem früheren Leben Metallingenieur und Mathelehrer. Seit Jahrzehnten ist er eine Art kulturpolitischer Multiaktivist. Heute hat er Mike Matthias eingeladen, den Finanzexperten der Luxemburger Grünen. Früher, erklärte er, ging es hier um Flucht- und Drogengelder und die kleinen Steuersünder, den deutschen Metzger, den belgischen Zahnarzt, den französischen Architekten. Heute um ganz andere Summen.
Das ist dieses Thema, wo kriegen wir unser Geld her, wo erschafft Luxemburg sein Reichtum und sein Einkommen, dürfen wir darüber reden? Und wenn wir darüber reden, was entdecken wir dann noch alles? Weil dieser Fall ist natürlich ganz glasklar. Ich glaube, jemand, der hier.
Nach der Sendung schiebt Mike Matthias sein schwarzes Fahrrad mit dem Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber über das Trottoir.
Ja, also ich bin der Mike, ich bin Luxemburger, ich bin auch Grüner. Ich habe 20 Jahre in Entwicklungs-NGOs gearbeitet. Und das Thema Drogengeld, Schwarzgeld, Kapitalflucht, Finanzierung von Entwicklung war für mich immer ein Thema. Und es war natürlich dann naheliegend, sich auch irgendwann mit dem Finanzplatz Luxemburg auseinanderzusetzen. Und die Art und Weise, wie sich hier Geld sammelt, was an anderer Stelle dringender benötigt würde.
Er geht an den Markengeschäften auf der Avenue de la Gare vorbei. Sein Blick fällt auf eine Modeboutique.
Ja, hier hatten wir früher eine Kernkaillerie, also einen Haushaltswarenladen, kleines lokales Geschäft. Wenn man jetzt hier so guckt, dann sieht man ja eigentlich nur noch Markennamen, die man überall auf der Welt auch sieht. Und ich frage mich halt immer, inwiefern das auch damit zu tun hat, dass große internationale Firmen es natürlich einfacher haben, ihren Steuersatz niedrig zu halten. Und das ist genau der Punkt der Konkurrenzbehinderung gegenüber kleinen lokalen Firmen.
Es sei eben auch der Faktor Steuer oder vielmehr die Techniken ihrer Vermeidung, die große Konzerne so stark und unsere Einkaufsstraßen so uniform machen.
Und es ist ja jetzt dann relativ egal, ob ich in Luxemburg durch die Stadt flaniere oder in Bremen oder in Paris.
Er hat sich tief eingearbeitet in dieses große Netzwerk vieler kleiner Rädchen, die hier ineinander greifen. Er weiß um die Schlupflöcher und Nischen.
Und wie verschachtelt die sind und wie undurchsichtig das letzten Endes ist, weil es ja auch dann immer darum geht, den Beneficial Owner, also den letztendlichen ökonomischen Nutznießer, versteckt zu halten.
Dieses Jahr haben die Grünen ihn in den Conseil d'État entsandt. Ein Gremium aus Zeiten, da der niederländische König noch Herzog von Luxemburg war und einen Beraterstab brauchte. Um dann, spottet Matthias, doch zu machen, was er wollte. Er will diesen Finanzplatz nicht zerstören, aber er glaubt fest daran, dass sich dieses Geschäft auch transparent und fair gestalten lässt.
Also ich glaube, das Dossier, was jetzt wirklich auf dem Tisch liegt und was bearbeiten müssen, das ist Transparenz bei der Besteuerung großer Firmen und großer Vermögen. Das ist das Dossier. Die Transparenz bei der Besteuerung der kleinen Vermögen ist mit dem automatischen Informationsaustausch eigentlich erledigt. Wir müssen aus dieser Schmuddelecke raus.
Der Weg ist noch weit. An die 50.000 Holding Companies sind in Luxemburg registriert. Daten der US-Steuerbehörde aus dem Jahr 2010 zeigen, dass sich die Profite US-amerikanischer Konzerne auf ein Dutzend Steueroasen verteilen. Neben den üblichen Verdächtigen in der Karibik plus Singapur sind dies in Europa, die Schweiz und die EU-Staaten Irland, die Niederlande, Zypern und Luxemburg. Insgesamt ging es allein 2010 um Gewinne von über 500 Milliarden Dollar. Die meisten Luxemburger, meint Mike Matthias, wollten es gar nicht so genau wissen.
Ja, also ich glaube, es ist eher ein diffuses Gefühl. Wir leben gut damit, wir wissen, dass da nicht alles in Ordnung ist, aber wir haben es ja auch nicht einfach. Es ist auch Stress. Man muss ja trotzdem jeden Tag zur Arbeit gehen. Wir haben diesen Verkehrsstau jeden Tag, diesen Chef, der uns nervt und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht so, dass die arbeitende Bevölkerung, sage ich jetzt mal, hier in Saus und Braus leben würde. Und es ist in dem Sinne auch kein Schlaraffenland.
Der Weg führt durch das Komponistenviertel an Beethoven und Puccini vorbei. Die Post vergräbt gerade Glasfaser unter der Straße für mehr Tempo in der Datenzukunft. Weiter geht es ins Viertel Cloche d'Or, die goldene Glocke, parallel zur Ausfallstraße nach Süden. Lauter Betonquader voller Büros. Hier residiert etwa die Firma Alter Domus, spezialisiert auf sogenannte Domizilierungen. Sie geben Unternehmen aus aller Welt eine Luxemburger Präsenz, erledigen auf Wunsch auch Buchhaltung und Steuern.
Dieses Schild mag ich wirklich.
In der Rue Eugène Ruppert steht ein Riesenschild von BRE Europe, darauf wohl über 200 Firmennamen.
Das ist also ein Schild, ich muss mal nachrechnen, wie viele Investmentfirmen hier ihr Schildchen draufgeklebt haben. Diamond Bitco, Diamond One, Diamond Two, Diamond Three, Diamond Four, Diamond Six, Diamond Seven, Diamond Eight, Diamond Nine, Diamond Ten. Bei 10 hört es dann auf.
Namen auch wie Genesis, Larry und Oxygen, Mars, Medea, Midas und Moon. Manche scheinen mit Deutschland zu tun zu haben. German Office 7 etwa, Larry 2 Dresden oder Logicor Wuppertal.
Was in Luxemburg passiert ist, ist, dass halt ganz gezielt Firmen aufgemacht wurden, die dann tatsächlich Briefkastenfirmen waren oder Briefkastenfirmen sind. Und deren einziger Zweck war, eine Struktur so aufzubauen, über Europa hinweg, über verschiedene Finanzzentren hinweg, dass Gewinne nach Luxemburg transferiert werden konnten, die dann in Luxemburg nicht versteuert werden brauchten. Und das Problem sehe ich einerseits darin, dass da wirklich eine Struktur aufgebaut wurde, ganz gezielt, um diesen Stempel in Luxemburg zu kriegen. Und zweitens keine Kommunikation an die Herkunftsländer zurückfließt, damit deren Steuerämter wissen, okay, da ist dieser Betrieb, der hat diese Gewinne, die werden in Luxemburg nicht besteuert, also müssten wir sie eigentlich besteuern. Das ist eigentlich das grundlegende Problem bei der Sache.
Er versucht, das nüchtern zu sehen und ärgert sich doch.
Das kann nicht sein. Also so in dem Zustand, wo Europa jetzt steckt, wo so viele Länder so viele Haushaltsschwierigkeiten haben, können wir es doch nicht zulassen, dass ein Land derart unfairer Steuerwettbewerb betreibt und eigentlich das ruiniert, was Europa so stark gemacht hat. Unseren Sozialstaat, unsere guten Infrastrukturen, die wir halt über öffentliche Gelder finanzieren müssen und so weiter und so fort. Und das steht auf dem Spiel. Und damit steht, glaube ich, aus irgendwie das europäische Projekt auf dem Spiel.
Auch hier wird gebaut. Luxemburg boomt weiter. Noch mehr Büros.
50 Meter weiter, erste Maisfeld.
Geh nur, wie alle. Beflissen, verbissen und immer vergnügt. Mit Brücken kommt man besser voran. Hast du's beim Schopf, das Glück? So wisse, es gibt kein Zurück. Über das faule Wasser geht's lang. Um die da kümmere dich nicht. Lass sie sterben, doch wahr dein Gesicht. Lass sie sterben, die ohnehin Toten. Mit Brücken schlagen die sich die Schädel entzwei. Gesehen hab ich's und danach auch gelesen. Schaffst du's nicht, so darfst du unten verwesen.
Belval. Der Bahnhof sieht aus wie ein Raumschiff auf Stelzen. Hinter den Gleisen beginnt Frankreich. Ein Gang führt herüber ins neue Einkaufszentrum. Es wirkt ziemlich leer. Belval liegt ganz im Süden. Ein Industrievorort von Esch, Luxemburgs zweitgrößter Stadt. Der Stahlstandort. Ab 1909 wuchs hier das Werk Belval, in dem bald über 2000 Arbeiter maluchten. Die Arbeit entstand, Luxemburgs Stahlgigant, der in diesem Jahrtausend nach diversen paneuropäischen Fusionen schließlich Teil von ArcelorMittal wurde, Teil des größten Stahlkonzerns der Welt. Im Besitz des indischen Milliardärs Lakshmi Mittal. So geht Globalisierung.
Ich bin Virginie Lai, arbeite an der Universität Luxemburg unter anderem für das Projekt Belval.
Frau Lai, Kurzhaarfrisur, geschätzt Ende 20, steht vor dem riesigen Modell des neuen Belval. 120 Hektar Fläche, Häuser zum Arbeiten, zum Leben, zum Wohnen, Bäume, Straßen, mit klangvollen Namen. Avenue de Rock'n'Roll, Avenue du Swing, Boulevard du Jazz.
Das ist Belval. Also es ist das Projekt, würde ich sagen, des Luxemburgs der Zukunft.
Virginie Lai hat deutsche und französische Wurzeln, eine perfekte Mischung für Luxemburg. Sie arbeitet seit Jahren hier, pendelt jeden Tag aus Trier. Da fahren morgens viele Busse nach Luxemburg und alle, sagt sie, sind voll.
Luxemburg hat hier sehr viel Geld investiert, also Luxemburg, aber auch die Unternehmen in Luxemburg. Und wir bauen, eine neue Stadt, einen neuen Stadtviertel. Darüber müssen wir uns noch im Klaren werden, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Abenteuer. Seit Anfang 2000 wird hier gebaut und nach gibt's mittlerweile auch Leben.
Eine Cité des Sciences entsteht, eine Stadt der Wissenschaft. Einiges ist schon Wirklichkeit, das Einkaufszentrum, Büros, eine Bank und die Rockhall, die größte Konzerthalle des Landes. Die Investitionssumme 1 Milliarde Euro.
Eine Menge Geld.
Kann die Steuern doch für was gut.
Ja, für uns definitiv.
Es ist Frau Leis Job, den Umzug der Universität voranzutreiben. Change Facilitator steht auf ihrer Visitenkarte.
Genau, hier steht unser House of Biomedicine, das erste Gebäude der Universität auf dem Standort hier. Seit Ende 2011 hat unser Forschungszentrum für Biomedizin hier seinen Sitz. Und es forschen mittlerweile hier 180 Leute.
Der Rest der Uni soll bald folgen.
Hier ist das Maison du Savoir, das größte Gebäude, was die Uni haben wird hier auf dem Standort. 180 Meter lang, also so ein riesen horizontalen Klotz und einen Turm von 18 Etagen, insgesamt 80 Meter Höhe.
Der Klotz ist fast fertig, wir dürfen hinein. Der letzte der drei Hochöfen ist 1997 erloschen. Einer wurde komplett demontiert, eingepackt und in China wieder aufgebaut. Die anderen hat man mit Tonnen von Rostschutz und Lack aufwendig konserviert. Die Bibliothek der Uni wird jetzt in die alte Industriekulisse integriert. Man träumt von einer neuen Einheit von Leben, Lernen, Arbeit, von lebendigen Plätzen mit schicken Cafés.
Hier war mal der größte Industriestandort Luxemburgs und die Erwartung ist, dass es morgen auch der größte Forschungsstandort wird.
Noch immer qualmt es gleich nebenan, die letzten Jobs der alten Industrie hier im Süden, wo es auch Armut gibt und Kneipen ohne WLAN.
Daneben an, da raucht's noch. Ja, da ist ArcelorMittal noch aktiv.
Voilà.
Merci.
Doch hier im Innern der neuen Uni ist es noch absolut still. Durch eine Waschbetonhalle geht es kreuz und quer bis zu einem Konferenzsaal. Der große Raum klingt geradezu intim.
Die Akustik, die ganzen Studien sind auch von dem geführt worden, der auch die Akustik für unsere Philharmonie in Luxemburg gemacht hat. Also man merkt auch, wenn man im Raum ist, es ist einfach, der Klang ist einfach toll.
Der Klotz wirkt wirklich riesig, ganz schön groß für so ein kleines Land.
Ja, sehr groß. Ich glaube, das widerspiegelt einfach die Ambitionen auch des Landes. Und wenn man bedenkt, dass die gesamte Uni da sein soll, dann sind es auch 6.000 Studierende. Das ist keine Riesenuni. Das ist eine kleine Uni, aber eine feine Uni.
Eine Hochofenterrasse als Campus. Die Verschmelzung von gestern und morgen. Irgendwie hübsch. Irgendwie auch Simpel-Symbolik à la Luxemburg.
Wenn man das hier alles sieht, hat man natürlich das Gefühl, boah. Aber ich glaube, das Land möchte sich einfach die Chance lassen, mal was Großes zu werden.
Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Gewinn und Gewissen. Luxemburg geht neue Wege. Eine Sendung von Tom Schimek. Die Literatur entstammt der Anthologie Literarisch Welten und der Gedichtsammlung Nico Helminger Landschaft mit Seilbahn, erschienen in den Editions Pi. Die Redaktion hatte Thilo Kössler.